Ihr hört das Freifunkradio aus Berlin. Ihr hört ein Interview hier vom Wireless Community Weekend 2016. Findet wie jedes Jahr in der Seabase statt. Und bei mir ist jetzt jemand...
Employer.
Du bist seit 2 Jahren bei Freifunk Dresden dabei.
Aktiv, ja.
Wie lange gibt es Freifunk Dresden schon?
Also Freifunk Dresden gibt es ein bisschen länger. Das Projekt war danach eingeschlafen und ist jetzt seit 2013 wieder im Kommen.
Okay, also es gab schon mal früher Leute, die irgendwelche Router aufgebaut haben.
Genau.
Und dann gab es so eine Zeit, da hat gar nichts gefunkt, oder?
Und irgendwie haben wir uns wieder 2013 Ende zusammengefunden und sind dadurch stetig gewachsen auf mittlerweile über 200 Knoten.
Mhm. Über 200 Knoten. Ja. Und welchen Routing-Algorithmus setzt ihr ein? Ihr benutzt 8 Batman Advanced wahrscheinlich?
Wir nutzen BMXD.
BMX.
Also sehr alten.
BMX 6. Oder
nee, BMXD. Mhm. Der BMX Batman Routing Daemon heißt das, glaube ich. Und den hat der Stefan etwas, ein paar Fehler noch ausgebessert. Und der läuft bei uns jetzt stabil IPv4.
Mhm.
Noch. Aber wir haben entschieden, dass wir nichts Höheres brauchen. Mhm. Erstmal.
Und also habt ihr 200 Knoten. Die Geräte, die ihr betreibt, haben auch jetzt überall so ein virtuelles Access Point Interface drauf, mit dem ihr lokal Leute versorgt. Und ein Ad-Hoc Interface, mit dem ihr irgendwie die Geräte untereinander verbindet.
Genau.
Und habt ihr jetzt viele Verbindungen, die jetzt über Internet laufen? Oder sind die eher so tatsächlich per Funk miteinander verbunden?
Na, die meisten Knoten laufen über das Internet. Also Meshing halt nur in kleinen Inseln.
Okay, also es sind kleine Inseln und die sind verbunden. Genau, und die Software, mit der ihr die Verbindung über das Internet herstellt, was nimmt ihr da dafür?
Das Tunnelprotokoll, da haben wir jetzt fast auf FastD umgestellt. Vorher war es V-Tuned, aber das war nicht sehr stabil und jetzt nehmen wir das FastD ohne Verschlüsselung.
Mhm. Und das heißt, die Firmware, die ihr habt, die ist relativ einzigartig, weil nur ihr die verwendet oder gibt es auch nur andere Communities, die auf eure Firma aufsetzen?
Also im Prinzip verwenden wir nur die, also umliegende Städte haben unser System adaptiert, aber sind im Prinzip bei uns noch auf den Gateways mit.
Okay, also die sind Teil der 200 Knoten.
Genau.
Und in Dresden selbst, in der Innenstadt, wie viel habt ihr da? Also ich verlange jetzt keine exakten Zahlen, ich will nur so mal.
Also in der Innenstadt, ja, es ist ein bisschen schwierig, da Aufsteller zu finden, also die sind eher rundherum, also ich würde schätzen, so 80 Knoten sind es.
Mhm. Und ihr gehört auch zu denen, die Flüchtlingsunterkünfte versorgen wahrscheinlich, oder?
Ja, wir haben das teilweise selbst gemacht. Dann gibt es noch das IT for Refugees Projekt.
Mhm.
Die sind auch sehr engagiert, gerade aus dem Bereich Studierenden und Chaos Computer Club in Dresden. Und wir haben parallel das so ein bisschen bearbeitet, das Thema, und regelmäßig getroffen.
Und wie viele Unterkünfte sind es, die ihr da versorgt? Also give or take, also ungefähr?
Also 10.
10, okay. 10,
würde ich sagen. Also kommt drauf an, es ist eine große Erstaufnahmeeinrichtung dabei und auch viele kleinere, wo es dann von so 70 bis 80 Leuten, die dann versorgt werden.
Mhm.
Die laufen auch am erfolgreichsten.
Mhm. Ja, klar. Und die Geräte, die ihr einsetzt, was für Modelle benutzt ihr da?
Das ist der 841 vorrangig.
Okay. Und eure Firmware braucht auch nicht so viele Ressourcen?
Ja doch, der 841er Flash-Speicher ist voll, wie bei allen anderen Firmwares auch. Aber das sind halt die günstigsten Geräte und die sind halt am besten unter die Leute zu bringen.
Ich mag die Geräte. Ja. Also solange man da jetzt nicht mehr drin installiert, als das RAM hergibt.
Genau.
Oder es im Flash zu eng wird, finde ich die super.
Ja, wer keine Experimente machen möchte, kommt mit diesen Geräten gut zurecht.
Ihr habt dann wahrscheinlich nicht Collected Daemon also installiert, da werden keine Statistiken erstellt und keine Grafiken.
Das ist noch in Arbeit. Also
okay.
Ein paar schicke Grafiken, aber die großen Grafiken kommen erst noch. Also für einzelne Router, die wir direkt jetzt manuell überwachen, haben wir sowas gebaut.
Mhm. Und ihr habt sicherlich ein Repository für Quelltext, also damit man selber die Firmware bauen kann, auch die Patches, die ihr für BMXD gemacht habt, das gibt's alles.
Das gibt's auf GitHub.
Du hast irgendwie gestern erwähnt, dass ihr Ärger hattet irgendwie, als ihr versucht habt, irgendwie Flüchtlingsunterkünfte zu versorgen, dass da, ja, wie soll man sagen, von behördlicher Seite so quergeschossen wurde, dass ihr da keine Unterstützung gekriegt habt, sondern dass da eher gemauert wurde. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung?
Ja, das ist richtig. Also von der Betreiberseite, dem Deutschen Roten Kreuz gab es eigentlich durchweg Zustimmung, bis wir an einem gewissen Punkt angelangt sind, als es eine allgemeine Dienstanweisung von der Landesdirektion Dresden gab, oder Sachsen, die dann halt quasi verboten hat, dass Initiativen, die WLAN in die Unterkünfte bringen möchte, der Zutritt verweigert wird.
Verboten?
Genau, verboten im Prinzip. Und das liegt uns leider nicht direkt schriftlich vor, sondern nur als mündliche Aussage von einem Bearbeiter. Und ja, was soll man dazu sagen? Also das fanden wir natürlich nicht toll, weil wir standen eigentlich mit mehreren Initiativen bereit und hätten das gerne gemacht.
Und habt ihr eine Vorstellung, von wem das jetzt wirklich ausgegangen ist? Also welche Person oder wer das entschieden hat, euch mitteilen zu lassen, dass das euer Engagement quasi verboten sei?
Also das konnten wir noch nicht in Erfahrung bringen.
Okay. Aber ich meine, Dresden hat ja zurzeit nicht gerade den allerbesten Ruf. Also offenes WLAN finde ich besser als frei. Ich weiß, das ist ein sensibles Thema. Aber gut, wo es so viel Ausländerfeindlichkeit gibt, gibt es sicherlich auch Leute in Institutionen, die so denken und dann das damit begründen. In Stuttgart hatten wir den Fall, da hat eine Frau von der Verwaltung gesagt, sie würde nicht zulassen, dass Flüchtlinge sich radikalisieren, indem sie Zugriff auf das Internet haben und da Internetinhalte sehen, die nicht Hasenreihen seien. Also Hasenreihen war das Wort, was sie verwendet hat. Ist es euch gegenüber auch so begründet worden, oder?
Vielleicht möchtest du dazu was sagen.
Also nochmal zu dem Verbot, also wir hatten zuerst direkt Kontakt mit dem DRK-Führungsstab, der zuerst sogar zugesagt hatte, uns da zu unterstützen, und dann plötzlich ein paar Tage später dann doch abgesagt hat. Wir hatten da schon hier so Haftungsausschlüsse denen hingeschickt, dass wir halt komplett die Haftung übernehmen, weil wir machen halt VPN und ja, das war schon alles in Sack und Tüten unterschrieben. Und da kam dann die Antwort, die kann ich ja mal zitieren vom Führungsstab. Nach Rücksprache mit unserem Führungsstab möchte ich Ihnen mitteilen, dass die Versorgung mit einer Internetanbindung für die Asylbewerber nicht in den Bereich der sozialen Erstbetreuung fällt und wir daher keinen Bedarf sehen. Ja, das war im Juli. Und ja, wir haben dann versucht, immer von außen noch halt dann wenigstens so Freifunk den Flüchtlingen zur Verfügung zu stellen. Und das, was du dann meintest später mit der internen Weisung, die kamen auch dann vom DRK-Führungsstab im September, wo wir dann schon mit den Routern im Flüchtlingsheim standen. Also die Leute vor Ort sind super cool, die freuen sich da riesig, wenn wir die da unterstützen, und die nutzen auch selber alle das WLAN, und das war dann ein Heimleiter in der Erstaufnahmeeinrichtung, der voll hinter uns stand. Wir standen halt im Büro und der meinte, ja, heute früh ist eine Mail reingekommen, das DRK verbietet uns halt WLAN von Ehrenamtlichen hier irgendwie zu installieren. Also ob das jetzt direkt was mit der Landesdirektion zu tun hat, ist halt jetzt die Frage. Ne?
Ich denke schon.
Also die haben dann immer verwiesen, also sie haben auch auf die Landesdirektion verwiesen, dass wir bei denen nachhaken sollen, aber selber wollten die sich dann nicht rühren und haben das erstmal prinzipiell ausgeschlossen.
Okay, und ihr habt dann aber trotzdem von außen das angefunkt und Leute haben es dann lokal benutzt.
Ja. Genau, so, über andere Wege, über die Universität haben wir dann immerhin offiziell Aufstellorte bekommen, mit einer Insellösung beispielsweise über LTE. Ja. Aber da machen wir ein anderes Pass auch dann mit dem Uni-Netz und dem deutschen Forschungsnetz. Das
machen wir kurz wegen der Bahn. Vielen Dank. Irgendwie, ich meine, ihr seid so ein bisschen verschämt, irgendwie überhaupt darüber zu reden, aber wenn solche Sachen laufen, ich finde, da muss man auch offen drüber reden. Also das sind ja Defizite in der Gesellschaft, die muss man jetzt nicht irgendwie bemänteln oder irgendwie auch noch befördern, indem man da nicht drüber redet. Also das ist meine Meinung. Ich meine, an sich, ich habe das jetzt immer wieder gemacht, so einzelne Communities gefragt, na, wie läuft es denn so bei euch? Ich finde es interessant. Also witzig finde ich, dass ihr BMXD verwendet. Ich meine, Axel hat es dann irgendwann, der Entwickler, in BMX 6 umbenannt und dann in BMX 7. Ist, glaube ich, jetzt das Aktuellste, was er gerade macht. Und wie alt ist denn der Routing-Demon, der Code, den ihr einsetzt, der muss ja schon jetzt ein paar Jahre alt sein, oder?
Der ist einige Jahre alt, ja. Wir hatten kurzzeitig mal BMX 6 ausprobiert, das lief aber nicht zuverlässig. Die Gründe sind mir nicht ganz klar, weil wir haben unseren Firmware-Mann, den Stefan, und der hat dann auf den alten Algorithmus, der eigentlich zuverlässig lief, wieder zurückgeschwenkt. Einige Fehler ausgebessert, da müsste man ihn nochmal getrennt interviewen, um da Details zu nennen. Aber im Prinzip läuft es jetzt ganz zuverlässig.
Okay. Ja, aber das ist doch erstmal ein interessantes Stück Information. Ich meine, der BMXD ist dann Layer 3-Implementierung von dem Batman-Algorithmus, den Axel halt verändert hat, im Gegensatz zu dem, was wir mal ganz früher zusammen entwickelt haben. Und wenn es da eine stabile Version gibt, die für euch zufriedenstellend funktioniert, das ist super.
Ja.
Also,
ja. Datensparsamkeit. Wie realisiert man das?
Was motiviert euch selber so da mitzumachen? Ich meine, die Gründe sind ja echt unterschiedlich. Es gibt Leute, die kommen so aus der Amateurfunkecke, die finden alles toll, was mit Funktechnik zu tun hat. Es gibt Leute, für die ist das soziale Engagement im Vordergrund. Oder es kommt halt irgendwie alles zusammen, der Spaß an der Technik irgendwie, dass man mit einer Community zusammen ist. Was sind jetzt so deine Motivationen?
Meine Motivation, ja. Also ich musste oft mit wenig Internet leben und habe auch ein paar Jahre verbracht, wo ich nur mit 56K angeschlossen war und kein DSL hatte, obwohl das Internet schon viel weiterentwickelt war. Dann kamen einige Jahre dazu, mit UMTS und schlechten UMTS-Empfang zu leben, und irgendwann bin ich mal wieder zu Freifunk gekommen, was halt noch nicht so stark mit 10 Routern ausgebaut war in Dresden, und da haben wir uns einfach im Hackerspace getroffen und Interessierte zusammengerufen. Mein ehemaliger Kamerad hat 2013 auf den Datenspuren einen Vortrag gehalten, und ich sagte, ja, den kennst du irgendwie, den sprichst du mal wieder an, alte Connections aufwärmen, und dann ist das ja irgendwie gewachsen. Also indem man sich einfach trifft, dass eine Community macht, damit halt der Stefan nicht auf verlorenem Posten da mit noch 2 Leuten steht, und irgendwie haben wir uns zusammengefunden. Bei dir war es ein bisschen anders, also...
Na gut, ich hatte schon eine Zeit lang privat Freifunkrouter zu Hause stehen. Und dann haben wir, glaube ich, zum Datenspuren, ne, das erste Mal getroffen, ne, wo ich dann überhaupt in den inneren Zirkel des Freifunk
Dresdens. Das kann sein. Ein Jahr später habe ich dann einen Vortrag gemacht, und da kam Diego noch mit dazu und andere Leute, die mich gefragt haben, wie sie mitmachen können. Ja, die Flüchtlings-Krise hat uns natürlich auch ein bisschen geholfen, da noch mehr Leute zu finden, die gerne Internet verteilen wollen.
Ja.
Und darum geht es uns meiner Meinung nach auch um die Verteilung von Internet. Die Forschung an dem Routing-Protokoll ist natürlich auch sehr interessant, aber für die meisten ist es einfach der Internetzugang schneller als gedrosselt, auf jeden Fall. Und das motiviert anderen mit anderen das Internet zu teilen. Und es wird auch angenommen, und das freut mich persönlich, wenn es angenommen wird. Ich habe in der Mittagszeit in meinem Heimruder mindestens so 60 Schüler und Schülerinnen, und ich finde das super, dass die bei mir mitsurfen.
Mhm. Also dazugekommen bist du, weil du selber irgendwie aus dem digitalen Tal der Ahnungslosen rauskommen wolltest.
Exakt.
Und jetzt bist du aber dabei geblieben, weil die Community spannend ist, oder?
Genau.
Kann man so sagen?
Genau, irgendwann hatte ich VDSL und fand das halt gut, wenn ich das auch teilen kann mit meinem Internet.
Das war super. Ja. Und haben euch Leute auch Vorhaltungen gemacht, weil ihr Flüchtlinge versorgt? Also ich meine, es gab so Leute, die haben dann so in Foren geschrieben, ja, ich finde das kacke, dass die Freifunker den Flüchtlingen Internet geben. Die Flüchtlinge kriegen hier alles in den Arsch geblasen, und was ist mit uns? Und das sind dann so Leute, zu denen ich sage, ja okay, ich schmeiß deinen Pass weg. Und beantrage Asyl, wenn du meinst, dass es dir als Asylant dann irgendwie besser geht.
Genau, das wollen sie aber dann auch nicht machen. Solche Fälle haben wir teilweise erlebt bei Zeitungsartikeln, die dann Dresdner Zeitschriften veröffentlicht haben.
Also so in der Dresdner Freie Presse, oder wie heißt die da bei euch?
Ich glaube, das war Richtung Morgenpost dann eher. Und die kamen dann mit entsprechenden Vorurteilen. Auf unserer Facebook-Seite hatte auch einer einen Kommentar da gelassen. Der ist, glaube ich, irgendwo auch noch zu finden. Ich würde gerne bei euch mitmachen, aber ihr macht zu viel für Flüchtlinge. Oder ihr stellt euch zu einseitig dar. Mhm. Was natürlich Quatsch ist, weil, wie wir alle wissen, Freifunk ist ja für alle da. Unabhängig von,
naja, ich
von allem eigentlich. Ja.
Und die Leute, die es am nötigsten brauchen, können sie auch haben. Also warum nicht? Aber es war jetzt nicht so, dass es da Presseartikel gab, sondern es waren eher so die Kommentare in Foren, die, genau, die da so argumentiert haben, oder? Also die Journalisten haben nicht so geschrieben, oder?
Die Journalisten, mit denen wir zusammen Interviews geführt haben, waren eigentlich immer positiv eingestellt.
Ja.
Schon wieder im Zug. Also mich freut es zu hören für jede Community. Ich finde es super. Also, wir haben hier jene Seabase vor 13 Jahren angefangen, Routing-Protokolle zu basteln. Und dann haben wir festgestellt, gibt es irgendwelche Leute in Indien, die das jetzt einsetzen. Und jetzt gibt es in Deutschland, keine Ahnung, 270 Communities oder so, über 30.000 Knoten hängen da dran. Das ist schon cool, macht Spaß.
Da wünscht man sich die Störerhaftung manchmal gar nicht weg.
Das ist ja das Paradox. Dieses Wachstum haben wir wahrscheinlich zum großen Teil auch der Störerhaftung zu verdanken.
Ja. Wenn jeder sein Internet öffentlich machen könnte, wären wir vielleicht gar nicht so weit gekommen.
Früher gab es mal so eine goldene Zeit. Da gab es dann, da wo ich gewohnt habe, gab es DSL, Flatrate. Und da waren ungefähr, also mindestens ein Drittel der Anschlüsse waren offen. Also du konntest... Überall hast du freies WLAN gefunden und dann gab es so eine richtige Kampagne, muss man sagen. Ich glaube, Mitschuld war die Telekom. Die hatten sowas, dass der Anschlussinhaber oder der Mensch, der den Anschluss registriert hat, der konnte über seinen Internetanschluss bezahlen. Also es gab so einen T-Online-Shop und alles, was du da drin geklickt hast, das wurde automatisch dir auf deine Telekom-Rechnung geschrieben. Das ist natürlich blöd, wenn du das über ein unverschlüsseltes WLAN anbietest. Und dann gab es halt so ganz viele Medienberichte, die gesagt haben, ja, um Gottes Willen, Hackerangriffe, irgendwie verschlüsseln sie um Gottes Willen ihr WLAN. Und dann hat es echt, das hat wenige Monate gedauert und dann waren alle WLANs zu. Das war wirklich so innerhalb kürzester Zeit. Und jetzt drehen wir quasi das mühsam im Lauf von, keine Ahnung, einem Jahrzehnt wieder ein Stück weit zurück.
Ja, und die Telekom und Kabel Deutschland und Vodafone macht ja noch ein Geschäft draus mit ihren eigenen Diensten für eigene Kunden oder bezahlende zusätzliche Kunden. Das finde ich natürlich auch nicht in Ordnung. Also.
Ich habe jetzt das Glück,
ja,
mit Klaus zu reden.
Ja, mit Klaus,
der bei Freifunk also, Halle mitmacht.
Das ist völlig korrekt. Ich bin also völlig zufällig zu Freifunk gekommen, wie das also manchmal so im Leben spielt. Ursprüngliches Hobby ist eigentlich, oder ein wichtiges Hobby ist Tauchen. Und eines Tages war ich auf meiner Tauchbasis, klappt mein Laptop auch und habe da WLAN. Mitten am See, in der Natur, wo es nichts gibt außer diesen See. Ne? Da war ich völlig baff und habe mich dann in dieses WLAN eingewählt. Halle-freifunk.net und habe dann auf dem Router also Kontaktdaten gefunden, habe mich also mit den Leuten dann auch kurze Zeit später getroffen. Das ist jetzt also auch schon ein paar Jahre her, ich weiß gar nicht genau mehr, wann das war, aber das ist bestimmt 7-8 Jahre her. Und wir hatten zu der Zeit ein relativ großes Freifunknetz in Halle mit um die 150 Knoten. Viele Ecken also auch, wo Leute mitgemacht haben, weil es also kein Internet vor Ort gab. Also das ist ja für viele letztendlich der Grund mitzumachen, dass sie also Internet nutzen wollen. Wobei ich dann immer sage, wobei mir ging das damals auch nicht anders, dann hat man die eigentliche Idee, die dahinter steckt, noch nicht ganz verstanden. Ja? So, dann gibt es natürlich auch Leute, die dann ihren Knoten nur dann anmachen, wenn sie also auch ins Internet wollen. Da haben die dann auch die Idee noch nicht ganz verstanden. Ne? Und dann kam die Problematik, dass also Anwälte angefangen haben, die Idee von Freifunk für sich zu entdecken, so dachte ich mir, oh guck mal, da kann man ja richtig Kohle verdienen. Und letztendlich viele Abmahnungen in die Welt geschickt haben. Und das hat also auch in Halle den einen oder anderen getroffen, der also mit Abmahnungen zu tun hatte und der dann seinen Knoten ausgemacht hat, verständlicherweise. Und das hat sich natürlich in der Community auch kommuniziert. Und dann wurde aus diesem Netz mit 150 Knoten, also über eine relativ kurze Zeit, ein Netz mit 25 Knoten. Wobei man dazu sagen muss, diese 25 Knoten, die zum Schluss übrig waren, waren ein kleiner Ortsteil der Stadt. Canena, am Hufeisensee halt die Ecke. Und da ist es so, da kennt man sich untereinander. Da hätte man gewusst, wenn da also irgendwann mal eine Abmahnung kommt, bei wem man mit dem Schnippel vorbeigucken muss. Um da mal drüber zu reden. Ne? So, das ist natürlich in den restlichen Gebieten der Stadthalle nicht möglich gewesen, weil das also ganz andere Wohngebiete sind mit größeren Ausdehnungen. Aber dieses Netz von damals hatte also auch Funkstrecken mit 10 Kilometer Reichweite. Wo also auch die Linkqualität so, so war, dass man also zwar kein Video hätte gucken können, aber E-Mails und Webseiten und Informationen einfach untereinander austauschen konnte. So, dann hatten wir also irgendwann die paar Leute, die da plötzlich noch übrig waren, die also immer weniger wurden, also auch beim regelmäßigen Stammtisch der Freifunker gesagt, also wir müssen jetzt was tun, sonst ist dieses wunderschöne Netz weg. Und da hatten wir die Idee, wir gründen, wie das also in anderen Ecken dieser Republik auch passiert ist, wie also in Berlin sich der Förderverein Freie Netzwerke gegründet hat und einige andere. Da haben wir dann gedacht, das ist doch so eine Möglichkeit zu versuchen, da ein bisschen gegenzusteuern. Haben dann also bestimmt nochmal 2 Jahre gebraucht, bis wir uns also auf eine Satzung auch verständigt hatten. Das ist gar nicht so einfach. Ganz witzig war dabei also auch, dass also auch Leute mitgemacht haben bei der Satzung, die da also unbedingt wollten, dass da bestimmte Sachen drin sind. Dann haben wir die da reingeschrieben, wie wir dann einen Verein gegründet haben, waren die dann nicht mehr dabei, wollten nicht mitmachen. Also wo ich dann hinterher auch gedacht, das ist ein bisschen trollig, ne? Also zum Beispiel hatten eine Formulierung drin, dass diese Satzung natürlich auch in ihrer sprachlichen Fassung für Frauen und Männer gleichberechtigt gilt. Ne? Und dann macht ja da jemand drauf auf und sagt, nee, das geht so überhaupt nicht. Da muss ich jetzt mal kurz, mach mal kurz aus, dass wir nicht so viel Luft verdienen. Die Personen- und Funktionsbezeichnungen dieser Satzung gelten für natürliche Personen in weiblicher und männlicher sowie in jeder möglichen Form der Geschlechtsidentität. Das ist doch schön, ne? Ja. So, aber derjenige, der darauf bestanden hat, dass das so da drin stehen muss, hat dann leider sich dann ausgeklinkt danach. Nachdem der Satz drin war, war für ihn die Welt in Ordnung und wir waren, mussten ohne ineinander machen. Ne? Naja. So. Hintergrund des Gedankens, den Verein zu gründen, war natürlich auch, dass der Verein außer dem Zweck, das Wissen über freie Netze zu verbreiten und Leuten näher zu bringen und die Ideen, die hinter Freifunk stehen, also auch den Verein als Internet-Service-Provider anzumelden. Das steht auch in unserer Satzung so drin. Zwar steht zwar nicht Internet-Service-Provider drin, aber dass wir also eigene Server betreiben. Es ist uns erstaunlicherweise vom Finanzamt auch als Gemeinnützigkeit zuerkannt worden. Sonst hätten wir es ohne Gemeinnützigkeit gemacht, aber so ist es natürlich schöner. Und wie gesagt, also von der Idee bis zur Umsetzung der Gründung 2 Jahre, dann hat es nochmal ein halbes Jahr gedauert, bis wir das alles eingetragen hatten. Wir hatten also im Vorfeld zum Beispiel die Satzung dann zum Amtsgericht geschickt, mit der Bitte, uns mal mitzuteilen, ob das so geht. Haben sie uns mitgeteilt, dass sie im Vorfeld grundsätzlich keine Satzungen prüfen, sondern wir sollen sie einreichen, wenn wir den Verein gegründet haben. Ja, okay, das haben wir dann auch so gemacht. Dann kam dann zurück, ja, kostet Gebühr so und so viel, aber ihr müsst das und das noch ändern, das geht so nicht. Ja, also da ist man nicht bereit, einfach mal vorher Auskünfte zu erteilen. Dasselbe war beim Finanzamt, den hat man das auch im Vorfeld geschickt. Alles gut, alles schick, gemeinnützig, alles prima. Und wir hatten also zum Schluss, wie das in vielen Satzungen drin steht, was passiert, wenn man also den Verein mal auflöst oder wie auch immer. Und da haben wir natürlich gedacht, okay, der Förderverein Freie Netzwerke in Berlin darf uns beerben. Hatten das da also auch so drin stehen. Und dann war das der Grund, warum wir die Gemeinnützigkeit nicht zuerkannt bekamen. Weil wir hätten gleichzeitig natürlich vorlegen müssen, dass der Förderverein in Berlin gemeinnützig ist. Also haben wir hier angerufen, uns das zuwachsen lassen. Und dann hatte ich aber mit dem Finanzamt nochmal telefoniert, ich sage, das ist doch eigentlich keine Lösung, da müssen wir ja jetzt alle 3 Jahre da anrufen, uns das zufassen. Ne, da müsst ihr eben eine andere Formulierung finden. Da habe ich dann mit dem gesprochen und ich sage, ja, wie wäre es denn, wenn wir so irgendwie reinschreiben, dass also folgende Organisationen, wie auch immer, uns beerben, im Falle, dass wir uns auflösen, aber dass die Organisationen, die zum Zeitpunkt des Erlebens nicht gemeinnützig sind, aus der Liste rausfallen. Ja, das könnt ihr so schreiben, dann ist alles gut. Ja, also so ein Lernprozess, ja. So, das hat uns also, ich sag mal, fast ein halbes Jahr Zeit gekostet und auch viel Geld. Ich hatte leidigerweise im Vorfeld gesagt, also wie wir bevor wir den Verein gegründet hatten, uns zu einem Bier alle zusammengesetzt hatten, die mitmachen wollen, hatte ich gleichmäßigerweise gesagt, okay, also die ganzen Gründungskosten, die spendiere ich. Naja, dann war der Verein gegründet und dann kam also das noch dazu und das noch dazu. Und naja, war dann nicht ganz billig. Ne? Aber
und du musstest das doch alleine zahlen?
Na, ich hatte das ja zugesagt. Also,
aber die Leute haben nicht gesagt, okay, das konntest du nicht ahnen und haben dann selber in die Tasche gekriegt.
Ich habe dann auch nicht danach gefragt. Ich hatte das zugesagt und wenn man was zusagt, hält man sich auch dran. Bin ja nicht ganz arm. Okay. Ja, wobei mal irgendjemand hat man gesagt, ja, wenn du so mit dem Geld umgehst, wirst du nie reich. Habe ich gesagt, das ist nicht mein Ziel.
Ja, echt.
Das ist nicht mein Ziel. Ja, nee, ist es auch nicht. So. Und dann haben wir den also auch bei der Bundesnetzagentur angemeldet, gab dann einen riesigen Aufschrei in der Freifunk-Community, weil wir eines Tages von denen Post bekamen, wir möchten noch ein IT-Sicherheitskonzept vorlegen. Große Diskussion, weil dann plötzlich auch andere Post bekamen, sie mögen bitte ein IT-Sicherheitskonzept vorlegen. War auch ganz witzig, wie das dann entstanden ist. Ich habe mir eine Flasche Cognac aufgemacht, mich abends an den Tisch gesetzt, mich mit dem Cognac befasst. Das Internet durchstöbert nach IT-Sicherheitskonzepten, dann eins zusammengeschrieben, waren mehrere Seiten, ich weiß nicht mehr wie viel. Dann bin ich zum nächsten Stammtisch hingegangen und dann haben wir wieder auseinandergepflückt und dann wurden aus diesen, glaube ich, 12 Seiten, naja, nicht mal mehr die Hälfte, weil jeder sagte, nee, das schreiben wir nicht rein, das streichen wir raus. Nee, das muss auch weg. So, dann hatte ich mit der Bundesnetzagentur nochmal telefoniert und muss sagen, der Mitarbeiter dort, mit dem ich bin, also war auch sehr zugänglich. Der hat gesagt, ja, uns ist schon klar, dass ihr nicht die Telekom seid oder sonst wer. Also wir erwarten jetzt nicht so ein Konzept, wie die das also vorlegen müssen. Wir erwarten aber ein paar bestimmte Aussagen von euch. Und zwar, was die Betriebssicherheit betrifft, also auch Ausfallsicherheit. Also was passiert zum Beispiel, wenn Strom weg ist? Ich sage, ja, das ist das Netz weg. Ja, dann schreibt das mal bitte auf. Ne? Ja, und was er auch sagte, was ihm wichtig ist, also dass irgendwo auch klar ist, wenn ihr Daten von Dritten habt, dass ihr mit denen sorgfältig entsprechend dem Datenschutz auch umgeht.
Na, aber dann hast du gesagt, ihr sammelt ja gar keine Daten.
Nein, aber das fängt zum Beispiel an, wenn du auch E-Mail-Kommunikation anbietest, was in dem Sinne bei uns nicht passiert, aber wir haben eine Weiterleitung. Also, wenn jetzt jemand an eine bestimmte E-Mail-Adresse schreibt, dann landet das bei allen Vereinsmitgliedern. Also ist das schon elektronische Kommunikation. Ja? So. Oder wir haben ein Forum, wo man also auch private Nachrichten zustellen kann. Da muss also schon klar sein, dass da also außer dem Empfänger keiner drauf gucken kann. Außer vielleicht die Admins der Server, die das also aufgrund der Root-Rechte sowieso könnten, dass die aber so zuverlässig sind, dass die das nie machen. Ja, sei okay, alles klar. Dann haben wir das also letztendlich so aufgeschrieben, ne? Eingereicht und dann kriegten wir irgendwann Post, ja, alles schick, ne? Also bestätigt das eigentlich alles. Und damit war die Sache erledigt. Dann haben wir es 2 Jahre später nochmal überarbeitet an einer Stelle. Und zwar hatten wir ursprünglich in dem Sicherheitskonzept drinstehen, dass wir also im Netz auch diese Splash-Seite haben. Ich persönlich fand die eigentlich ganz gut, weil sie eben den Vorteil hatte, dass man dem Nutzer auch sagt, also pass mal auf, du bist jetzt hier bei Freifunk. Wenn du die Idee voll richtig gut findest, dann mach mit. Das kann ich dem jetzt nicht so ohne weiteres mehr mitteilen, wenn ich das Netz also so strukturiere, dass er es nutzen kann, ohne dass er so eine Seite sieht. Problem dabei ist allerdings, dass immer mehr Dienste im Internet ihre Dienste anbieten, nur noch über HTTPS, was aber auch wieder eine positive Entwicklung ist. So, dass also eine End-zu-End-Verschlüsselung zwischen den Geräten stattfindet, also auch keine Fremder mehr gucken kann, was machen die denn da eigentlich. Eigentlich eine positive Entwicklung, aber macht das Konzept so einer Vorschaltseite kaputt. Es sei denn, man macht irgendwelche Tricks mit Regelverstößen, das machen wir nicht. Ne? So, dann konnte man die nicht einfach abschalten, weil die standen im Sicherheitskonzept drin. Also mussten wir erstmal eine Mitgliederversammlung machen. Die Mitglieder wollten, dass wir eine Mitgliederversammlung machen. Ich sage, Moment mal, man guckt mal in die Satzung. Also der Vorstand darf auch noch ein paar Sachen alleine entscheiden. Wir machen eine Vorstandssitzung, beschließen das. So haben wir das dann gemacht. Die Passage rausgenommen, an die Bundesnetzagentur geschickt. Mit den Menschen dort vorneweg mal wieder telefoniert. Ja, schickt mal her. Haben wir gemacht. Wieder eine Eingangsbestätigung bekommen, obligatorischen Brief. Wenn wir noch Fragen haben, werden wir uns bei euch melden. Da bis heute hat sich keiner gemeldet, sie haben keine Fragen. Und so viel dazu. Hast du jetzt noch eine Frage an mich?
Nee, ich meine, es ist schon viel zu viel. Ich habe nur eine halbe Stunde Sendezeit. Ich habe auch noch die.
Du wirst ja nicht meine Sätze streichen.
Die Dresdner. Dresden habe ich auch noch. Also ja. Ich muss dich ein bisschen kürzen.
Aber du kriegst da was zustande raus.
Natürlich.
Okay.
Danke dir.
Bitteschön.